Ja, ich begrüße Sie auch sehr herzlich und freue mich wahnsinnig, wieder hier zu sein bei Ihnen und Ihnen ein bisschen was erzählen zu dürfen über Dantes göttliche Komödie, ein riesiges, sehr komplexes Werk, aus dem wir versucht haben, den Kern, den Faden heraus zu arbeiten, weil es ist ja wahnsinnig umfangreich. Ich denke, wenn man es allein nur lesen würde, das Ganze laut vortragen würde, bräuchte man 9 bis 10 Abende mit Jesu oder 3 bis 4 Stunden. Also es ist ziemlich umfangreich, die ganze Geschichte. Also wir haben es reduziert auf 2 Abende zu je etwa 3,5 Stunden. Und der Kern drinnen ist uns, der Kern, der uns besonders interessiert hat, ist die seelische Entwicklung des Menschen, die er durchmacht. Also Dante beschreibt eigentlich einen Einweihungsweg. Das ist der Kern der ganzen Geschichte. Und das Spezielle daran ist, dass er vor allem auch sehr deutlich und sehr klar zeigt, die dunklen Seiten, mit denen man konfrontiert wird. Also wenn ich eine Kurzfassung, kurz Inhaltsangabe geben darf, heißt das, der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Mit Zwischenstationen bei der Rucksberg. Das ist so die ganz kurze Fassung. Und der Weg durch die Hölle, der ist sehr intensiv, also damit wird man sehr intensiv konfrontiert. Vielleicht kurz ein paar Worte vorher, bevor wir in die Details gehen, zu Dante selbst. Er wurde geboren 1265, das heißt Spätmittelalter, in Italien schon der Übergang spürbar deutlich zur Renaissance. Das merkt man auch schon in der göttlichen Komödie selber, weil die Antike, das Wiederaufgreifen der antiken Mythologie eine sehr starke Rolle spielt. Also man begegnet in der ganzen göttlichen Komödie sehr vielen antiken Gestalten und Dante hat überhaupt kein Problem, die da hineinzuverwenden. Und das Ganze, obwohl er ganz fest auf dem christlichen Boden steht. Und sehr bemüht darum ist auch mit der offiziellen Lehre der Kirche zu kommen. Das ist sehr schwierig, weil er andererseits eben doch die Dinge schaut und wenn man die Dinge schaut, kommt man halt sehr leicht mit den Vorschriften, die die Amtskirche gibt, in Konflikt. Aber er hat es meisterhaft verstanden, doch seine Sachen zu sagen und doch immer an der Grenze des kirchlich-legalen sozusagen zu bleiben. Dante ist aufgewachsen in Florenz, hat, so wird erzählt zumindest, in seinem 9. Jahr die große Begegnung mit seiner Beatrice. Ein junges Mädchen, das damals etwa 8 Jahre ist, etwa jetzt ein Jahr jünger als er, und die erscheint ihm als ein engelhaftes Wesen und sie wird sein Leitstern. Und zwar sein geistiger Leitstern eigentlich. Diese Beatrice ist für ihn so etwa das Bild, das Goethe zeichnet am Ende des Faustes, ewig bleibt, den sie dann so haben. Also er hat sie dann ein zweites Mal gesehen, 9 Jahre später, bei seinem 18. Geburtstag. Und dann kurz darauf, wenige Jahre danach, ist sie gestorben. Und das war für ihn der Auslöser, einen geistigen Weg ganz intensiv zu gehen. Er war allerdings dazu schon vorbereitet. Er war vorbereitet durch seinen wahrscheinlich ersten großen Lehrer, den er hatte, Donato Latini, von dem Rudolf Steiner sehr viel erzählt, der auch in Florenz geboren war, der 2 große Werke verfasst hat, im Exil verfasst hat. Nämlich dieser Donato Latini war also auch ein hoher Würdenträger, könnte man sagen, in Florenz, ist in diplomatischer Mission in Spanien gewesen. Auf dem Rückweg erfährt er, dass die Regierung gewechselt hat in Florenz und wie das immer so dort war, wie ist das verbannt mit der anderen. Also er war plötzlich verbannt aus seiner Vaterstadt. Und das hat ihn einen so großen Schock versetzt, dass er eine ganz starke Vision hatte. Also dieser Donato Latini, er verliert sich in einen dunklen Wald und erlebt dort eine gewaltige Schau, die beginnt damit, dass er der göttlichen Natur begegnet, dass er einen Einweihungsweg macht durch die Welt der Elemente, durch die Welt der Planetensphären bis in den Kosmos hinaus steigt. Und diese Dinge hat er an Dante weitervermittelt später. Also Dante ist etwa in seinem 21. Lebensjahr sein Schüler geworden, nachdem Donato nach langen, langen Jahren wieder nach Florenz zurückkehren konnte, weil wieder einmal die Konstellation gewechselt hat. Es gab nämlich in Florenz zwei große Parteien, die einen waren die Kaisertreuen, die also den deutschen Kaiser zugewandert, die anderen waren die Papsttreuen. Und da gab es also immer die Rivalitäten. Und Dante selber hat seinen Mittelweg versucht zu halten. Und im Jahre 1302 war er selbst, Dante, also das ist jetzt schon viele Jahre später, hat ein hohes politisches Amt gehabt, er war einer der sechs Majoren von Florenz. Also die sechs Majoren haben praktisch Florenz regiert. Immer jeweils auf zwei Monate aufgeteilt, also sie haben sich abgewechselt, eigentlich ein gescheites System. Aber das Problem trat auch auf, gerade wie er an der Regierung war, ist wieder ein Umbruch gekommen und seine Partei hat verloren dabei. Und gewonnen noch die Papsttreuen, die schrägen Papsttreuen. Und er, der eigentlich einen Kompromiss wollte zwischen dem Kaiser und dem Papst, musste in die Emigration gehen und konnte sein Leben lang nicht mehr nach Florenz zurückkehren. Und zwar, also man hat sein ganzes Vermögen konfisziert, es wurde ein Todesurteil ausgesprochen, wenn er nach Florenz zurückkommt. Also hingerichtet, man hat ihm später irgendwo so einen faulen Kompromiss anbieten wollen, den hat er bei Börn abgelehnt, also die war ein Leben lang verbannt und dann entsetzlich darunter gelitten, weil er sich also mit der Stadt sehr verbunden gefühlt hat und weil er eben auch im sozialen Bereich gestalten wollte. Das war ein ganz großes Anliegen von ihm. Und eben in dieser sozialen Gestaltung war ihm sehr wichtig, dass er ein Gleichgewicht auch zwischen sozusagen irdischen Kräften und den geistigen Kräften herrscht. Die irdischen Kräfte repräsentiert der Kaiser, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gibt Gott, was Gottes ist. Also diese beiden Kräfte sollten im Gleichgewicht sein, aber unabhängig voneinander. Und es sollte nicht vermischt sein. Und diese große Idee konnte er eben dann nicht umsetzen in seiner Stadt, weil er in der Verbannung war, aber er hat dann begonnen zu schreiben, die göttliche Komödie. Etwa um das Jahr 1307 herum. Genau kann man es nicht sagen, aber es dürfte etwa dieses Jahr gewesen sein. Möglicherweise die ersten paar Gesänge schon früher, aber 1307 ging es richtig los und dann habe ich das so bekommen, weil 1307 ein ganz, ganz wichtiges Jahr war. Das war nämlich das Jahr der Templerorden. Der Untergang des Templerordens begonnen, sagen wir mal so. Und was haben die Templer damit zu tun? Das ist eine gute Frage. Die Templer haben ja auch vereinigt irgendwo einerseits das Rittertum mit dem Geistigen oder mit dem geistigen Namen. Also sie waren Ordensbürger, aber zugleich Ritter. Und sie versuchten also das durch das Geistige in der Welt zu leben. Und es gab einen großen Gegenspieler dieses Templerordens, das war der französische König Philipp der Schöne. Der im Übrigen auch mitgemischt hat bei den Umstürzen in Florenz. Also der hat dann auch hineingewirkt, also gerade die Verbannung von Dante hat unmittelbar auch mit dem Tun des Philipp des Schönen zu tun. Der hat den Karl von Aschenbürgen geschickt und der hat die Gegenpartei gestärkt, die Papstpartei. Das wollte der Philipp der Schöne, weil er das Papsttum nämlich in Wahrheit unter seine Herrschaft bringen wollte, und das ist ihm auch gelungen. Es ist also unter der Herrschaft der Philipps des Schönen sind die Päpste nach Avignon übersiedelt nach Frankreich, also von Rom weg nach Frankreich, und sie waren praktisch seine Dienstboten im Großen und Ganzen, kann man sagen, für über 70 Jahre lang. Also so lange der Philipp war nicht gelebt, aber es ist etwa 70 Jahre diese Verbannung sozusagen der Päpste nach Frankreich gegeben gewesen. Weil viel gesehen, immer von der Idee sozusagen als Allerhöchstlichkeit, allerhöchstlichster Herrscher der Welt, einerseits den Nebler Orden zu übernehmen, damit die militärische Macht dieses Ordens und zugleich das riesige Vermögen des Nebler Ordens zu übernehmen. Das war das eine. Und eben alle anderen politischen Gegner auszuschalten, also eben auch das Papsttum auf seine Seite zu ziehen. Und damit wäre er sogar bereit gewesen, die französische Krone aufzugeben zu einer Art Weltkaisertum, Weltkönigtum einzurichten mit ihm an die Spitze. Und diese Verhaftung der Templer war genial geplant. Er hat einen Monat vor der Verhaftung einen Brief ausschicken lassen in alle Teile des Landes, namentlich von Frankreich, der an einem bestimmten Tag, nämlich am 13. Oktober 1307, ein Freitag, seitdem ist der Freitag der 13., so ein gefährliches Datum, da wurde dieser Brief überall in Frankreich und Umgebung geöffnet und darin standen alle Tempel sind zu verhaften. Mit einem Schlag ist das passiert und damit war es ein gewaltiger Schlag gegen diesen Orden. Warum erwähne ich das überhaupt? Scheint jetzt mit Dante nichts zu tun zu haben, oder nur am Rande. Man vermutet heute sehr stark, dass Dante Laienbruder bei den Templern war und eingeweiht in das Templerwissen war. Und tatsächlich, wenn man sich also die Dinge anschaut, diesen Einweihungsweg, der da beschrieben wird, hat er sehr viel gemeinsam mit dem, was die Templer gemacht. Wobei das natürlich auch nicht so leicht nachzuvollziehen ist, weil es gibt keine Unterlagen dazu. Also es gibt ja nur die Verwehrprotokolle dann, die von der Inquisition gemacht wurden und die sind natürlich sehr einseitig. Aber Rudolf Steiner hat noch einiges geschildert von dem, was hinter der Templereinweihung steht. Und wenn man das vergleicht, sieht man, dass bei Dante sehr viel davon drinnen steht. Und das heißt, manche behaupten sogar, in Dantes göttlicher Komödie ist eigentlich die esoterische Lehre der Templer drinnen. Die steckt da drinnen in der Weltkultur. Aber so vorsichtig formuliert und so verdeckt geschildert, dass man es auf den ersten Blick gar nicht merkt. Eben, weil Dante auch sehr aufpassen musste, dass er selber nicht in die Fänge der Inquisition gerät. Das war damals also sehr, sehr schwierig. Also Sie sehen, da ist einiges an politischem und geistigem Sprengstoff drinnen in den Werken in Wahrheit. Hauptthema ist einmal die Entwicklung der menschlichen Seele, so dass sie bis zum Göttlichen hinaufsteigen kann. Also diese Entwicklung der Seele gibt es. Und dieses Bild dafür ist in dem Beatrice. Beatrice ist der Leitstern, der jetzt sozusagen bis in die höchsten Höhen hinaufführt. Und der Weg führt im Großen und Ganzen durch drei große Stufen. Er führt einmal tief hinab ins Unterirdische, in die Unterwelt, wenn man so will, in das Inferno, in den Bereich der Höhle. Und er schildert es als einen riesigen Trichter, der in der Erde drinnen ist, der natürlich nicht äußerlich physisch zu sehen ist, sondern der als militärisch vorhanden ist, aber dieser Trichter ist vor allem in uns selbst vorhanden. Und weil diese Kräfte, die er da schildert, die haben wir alle in uns. Und das Große von Dantes göttlicher Komödie ist einmal, dass er es wagt, dem sehr intensiv ins Auge zu schauen, was da an finsteren Kräften in jedem Menschen drinnen steckt. Manche stärker, manche schwächer, aber wir haben von allem etwas. Und wenn man sich beschäftigt damit, meditativ damit beschäftigt, dann geht es darum, diese Kräfte wirklich zu erleben. Diese Kräfte spüren zu lernen. Und dann wird einem anders, dann versteht man ein Wort, das Rudolf Steiner einmal gesagt hat, und das namentlich für unsere heutige Zeit gilt: In jedem Menschen unserer heutigen Zeit steckt die Fähigkeit zu den abscheulichsten Taten. In jedem. Ganz deutlich betont er das. diese Kräfte der Finsternis, mit denen sind wir verbunden. Sie sind für uns notwendig, damit wir überhaupt Menschen sein können. Das ist nämlich die andere Seite davon. Das sind die Kräfte, die uns, wie soll ich sagen, überhaupt ermöglichen, fest auf der Erde zu stehen und hier ein freies Wesen zu werden. Wir sind nämlich zwischen Himmel und Hölle gerade dazwischen. Mit unserem Ich, mit unserem individuellen Ich stehen wir genau dazwischen. Und nur weil wir genau dazwischen stehen, können wir die Waage halten zwischen diesen beiden Kräften. Und können daher die Freiheit entwickeln. Die geistigen Hierarchien, die viel höher als der Mensch stehen, haben die Freiheit in der Menschheit nicht. Und das heißt, wir haben sie nur gerade durch die Möglichkeit, weil wir immer am Rande des Abgrunds auch stehen. Und ein Schritt auf diesem Weg von immer oben. Und ein Schritt hinauf und wir sind schon auf dem Weg nach oben wieder. Es liegt an uns. Es liegt an uns, das auszutarieren. Und das ist eben das große Thema in der göttlichen Komödie. Also dieses Bewusstsein zu erwecken dafür, dass es in unserer Hand liegt, hier das Gleichgewicht zu halten. Wobei, was gibt uns aber die Möglichkeit, nicht wirklich ganz verschlungen zu werden von der Tiefe, wenn wir uns hineinpacken? Ja, da ist doch Christus auf die Erde gekommen und ist uns genau auf diesen Weg vorangegangen. Denn mit dem Mysterium von Golgatha, mit dem Kreuzestod auf Golgatha, folgt dann der Samstag oder schon mit dem Kreuzestod der Abstieg in die Hölle. Abgestiegen zur Hölle. Und dann erst die Auferstehung. Das heißt, der Christus durchdringt eigentlich dieses ganze finstere Reich und ist als Kraft seitdem dort gemeinsam mit den ganzen Widersacherkräften zu finden. Und das ist, wenn man dieses Licht sucht, dann ist es einem erleuchtet, auch durch diese Tiefe des Abgrundes, durch dieses Inferno sicher durchführen kann. Also das heißt, die ganze Geschichte beginnt damit, dass Dante sich dort hineinwagt. Er denkt sich den Eingang dieses Höllentrichters oder das Zentrum, wo er wirklich der Abschied beginnt, liegt genau in Jerusalem. Wieder so ein Hinweis auf die Templer, weil die haben ja dort begonnen, auf dem Tempelplatz. Also das erste Ordenshaus war in Jerusalem auf dem Tempelberg, dort wo ehemals der salomonische Tempel gestanden ist. Genau dort. Dahinter ist das Kidron-Tal und das Kidron-Tal geht über in das Gehenon-Tal, was die Araber Gehenna nennen, der Eingang zur Hölle. Dort ist der Eingang zur Unterwelt. So genau organisiert das Dante. Also er hat durchaus ein äußeres Bild dafür. Und das Ganze beginnt, dass er sich genau im Jahre 1300, am 8. April 1300, vorher ist der heutige Termin. Am 8. April 1300 an einem Karfreitag in einem dunklen Wald verliebt. Das beginnt fast genauso wie die Schrift seines Lehrmeisters Donato Latine, der in seinem Tesoretto beginnt, ist genauso, er verliert sich in einem dunklen Wald. Nur geht es dann anders weiter. Bei Dante ist das erste, was ihm begegnet, drei wilde Tiere, die auf ihn losstehen. Ein Panther, ein Löwe und ein Wölfin. Und die versperren ihm den Aufstieg auf den Berg hinauf. Wo er schon die Sonne aufgehen sieht, es ist also in der Morgenfrüh beginnt die ganze Geschichte, er sieht die Sonne aufgehen und möchte hinauf auf den Gipfel, sprich auf den Tempelberg hinauf, und die Tiere versperren ihn. Naja, diese Tiere, die kennen wir ja auch, oder Schweiner schiebert sie ja auch öfters, die auf uns zukommen, das sind eigentlich die Kräfte in uns, mit denen wir es zu tun haben, die zum Beispiel mit Denken, Fühlen, Wollen zu tun haben und die halt die negativen Seiten davon darstellen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und es ist ein geistiges Erleben, ein mäßiges Erleben, so alles, was von uns ausgeht, von unserem Erleben von außen entgegen. Das heißt, die Tiere stecken in uns selber. Jeden von uns ist dieser Panther, der Löwe die Wölfinnerinnen. Und die Wölfin ist das ärgste Verdammte, die Schwäche der begehenden Sünde. Und die versperrt immer sehr entwickelt den Weg, als er schuldet, immer tiefer den Berghang hinunter, immer mehr ins Finstere hinein, die Wölfin treibt dort hinein. Und fast stürzend im Bemühen, da hinunterzukommen, sieht er eine Figur, eine Gestalt, eine Schattengestalt dort stehen und fleht ihn an, als riefen wir Stützen, die machen, wer du auch seist, ob Mensch gewesen. Und tatsächlich, die Gestalt nähert sich ihm und gibt sich zu erkennen, dass der römische Dichter Vergil, der von Dante sehr verehrt wurde und der vor allem ja auch geschrieben hat, die Aeneis, also die Geschichte des Aeneas, der mit der Gründung des Roms zusammenhängt und der vor allem auch geschildert hat, ein Weg durch die Unterwelt. In seiner Aeneis im 6. Kapitel wird auch ein Gang durch die Unterwelt geschildert. Nicht so ausführlich und so weit wie bei Dante, aber immerhin so ein paar Kernpunkte sind da. Also das wird sein großes Vorbild. Dieser vorchristliche, aber doch schon auch von den Christen sehr geschätzte Dichter Vergil. Und Vergil eröffnet ihm dann, ja, er hat eigentlich schon auf ihn gewartet, weil er wurde geschickt von einer weisen Frau von Beatrice. Und die Beatrice, seine Beatrice, Dantes Beatrice, sie wurde geschickt von der Himmelskönigin selbst. Denn sie hat sozusagen gesehen, also in welchen Sorgen, in welchen Nöten Dante ist, dass er einen geistigen Weg gehen will und dass er Hilfe braucht. Und dass er sich verirrt hat sozusagen einen Führer braucht, jetzt durch die, zunächst einmal durch die Unterwelt. Vergil selber, das wird man dann später erfahren, kann Dante durch die Hölle führen. Er hat sogar das Privileg, ihn dann über den Läuterungsberg zu führen. Der Läuterungsberg liegt genau vis-à-vis von Jerusalem. Es muss ein ziemlich hoher Berg sein, der reicht fast bis zur Mondsphäre hinlaufen. Ganz interessant, wie das geschildert wird, wie der entstanden ist. Also Luzifer bei seinem Sturz aus dem Himmel ist einmal in die Erde eingeschlagen, da hat einmal ein Holz der Richter erzeigt, das ist der Höllenrichter. Aber irgendwohin muss er das Material, also hat sich auf der anderen Seite ein weiterer Luzifer aufgeworfen. Also so wird es geschildert. Und das Interessante ist, an der Spitze des weiteren Luzifers, da ganz oben ist der Garten Eden. Das, was Dante nennt, das irdische Paradies. Das irdische Paradies. Es gibt nämlich noch was für viel Höheres. Also wenn dann der dritte Teil von der göttlichen Komödie Paradieso heißt, ist es nicht dieses irdische Paradies, sondern es geht über die Planetensphären, über die Fixsternsphäre, über den Kristallhimmel noch hinaus. Das heißt, jenseits von Raum und Zeit in das Empyreum, wo die Göttlichkeit selber zu finden ist. Bis dorthin geht Dante zum Schluss. Aber dort kann ihn Vergil nicht mehr begleiten, weil er war leider vorchristlich und in der damaligen Zeit galt auf jeden Fall die dritte Lehre, wer nicht getauft ist, kann nicht in den höchsten Himmel hinauf. Geht nicht. Auch wenn er noch so gut und tugendhaft war, er muss eigentlich in der Hölle werden. Allerdings, da Vergil ja so eine hervorragende Gestalt war, darf er im Alleroberst im ersten Höllenkreis sein, das ist die Vorhölle eigentlich erst. Dort leiden die Menschen nicht, also es ist eh ganz nett dort, aber nur den großen Nachteil, sie können nicht das eigentlich göttliche Licht sehen. Also das bis dorthin reicht Vergil nicht. Aber er kann Dante sehr gut führen durch den ganzen Höllentrichter, weil Vergil selber dieses Reich schon öfters besucht. Und sehr gut bekannt ist mit diesen Bereichen. Also sie kommen als erstes in den ersten Höllenkreis. Wie viele Preise hatten die Hölle, muss ich dazu sagen. Eine Zahl spielt immer wieder eine große Rolle bei Dante. Das ist die Zahl 9. mit 9 Jahren, das hat der Richard das erste Mal gesehen, mit 18 Jahren, 9 Jahre später hat er sie wieder gesehen. Schon allein aus dem entwickelt er eine ganze Zahlenmetaphysik, möchte man sagen. Und so hat sein Wöhnerreich eine 9 Stufen, 9 Wöhnerreise. Dadurch Steiner schildert endlich einen neuen Schichten des Erdinneren. Das sind natürlich nicht physische Schichten, sondern geistige Schichten, und so wie, oder ungeistige Schichten, könnte man auch sagen. Je tiefer man hinunterkommt, desto schlimmer wird es. Desto mehr Widersacherkräfte sind da zu finden, desto schwerere Laster sind da daran zu treffen. Also das heißt, der erste, oberste Höhenkreis, der ist noch ganz gemütlich, das ist die Vorhöhle, da sind halt eben alle dort versammelt, die das Pech hatten, vor Christus zu leben. Was Dante nicht leben hat, ist ja der Reinkarnationsgedanke. Er taucht nur an einer einzigen Stelle auf, als ein Sonderfall, und den darf er wirklich für die Erlaubnis, weil da gab es eine ganz interessante Sache. Der römische Kaiser Trajan wurde so wahnsinnig geschätzt für seine Tugendwerte von den Römern, von den Italienern. Und das muss man auch dazu sagen, Dante spricht immer von seinen Italienern. Er schimpft zwar dauernd über sie, aber im Grunde die Welt ist Italien. Und er fragt immer, gibt es unter euch auch Italiener, dann bin ich halt gerne zu Diensten und so weiter. Das fragt er immer wieder. Immer geht es um sein Italien. Das ist das Musterbild sozusagen des Geistesstandes, was möchte ich sagen. Ja, also dieser Trajan, man kommt das in den Falschen, dass der auch in der Höhle sitzt. Nein, sogar der große Papst, Gregor der Große, hat zu Gott gebetet, er möge es gestatten, dass dieser Trajan wiedergeboren werden kann auf Erden, damit er hier die Taufe empfangen kann und dann in den Himmel eingehen kann. Und Dante schildert das dann an einer Stelle ganz deutlich. Also mit dieser Trajan durch eine zumindest einmalige Wiedergeburt es ihm ermöglicht wurde, das Christentum anzunehmen, getauft zu werden und dadurch auch in den Himmel zu kommen. Das heißt, den Anblick der Gottheit erleben zu können. Aber das ist so der einzige Ausnahmefall, wo eine neue Reinkarnation auftaucht, sonst nicht. Und man sieht aber, man spürt aber auch dauernd, wie Dante immer wieder hadert mit dem Problem, dass manche Seelen da drinnen verurteilt sind, in der Hölle bleiben zu müssen, weil sie einfach das Recht hatten, zu früh geboren zu werden. Das bewegt ihn innerlich sehr, sehr stark. Also vor allem am Anfang, bei den, wenn man so viel leichteren Vergehen hat, er immer tiefstes Mitleid mit den Menschen, die darunter leiden. Also, zweiter Höhenkreis ist jetzt nicht mehr die Vorhöhle, sondern jetzt ist es wirklich jetzt ernst. Man geht jetzt ja auch, also man geht jetzt auch erst durch das Höhlentor durch. Das Höhlentor hat eine große Überschrift, die ja relativ bekannt ist und die in etwa so lautet: Wer eintritt, lasse alle Hoffnung fahren. Also das heißt, wer da hineinkommt, kommt nicht mehr raus. Es gibt kein Entkommen. Das ist der Punkt. Also durch dieses Tor schreitet er gemeinsam mit dem Vergil hinunter. Sie kommen an den Acheron, also an den Unterweltfluss. Die Unterweltflüsse spielen eine große Rolle. Es gibt einige, es gibt nicht nur den Acheron. Es ist so ein Art, möchte man sagen, Gegenbild zu den Paradiesesflüssen, die im Garten eben. Da fließen ja auch 4 Flüsse, 4 Paradiesesflüsse gibt es, die aus einer Wurzel entspringen. Und in der Unterwelt gibt es auch 4 Flüsse, die er nennt, die aus einem Reich entspringen und die in den verschiedenen Ebenen die Unterwelt durchziehen. Der erste, über den man muss, ist der Acheron. Und da gibt es den Fährmann Charon, bekannt aus der griechischen Mythologie, der die Seelen hinüberführt. Und der zunächst also Dante nicht mitnehmen will, weil er sagt, das ist ein Leben, der hat ja nichts zu suchen. Das wird auch immer wieder das große Thema sein, dass Dante als Lebender dieses Totenreich besucht. namentlich dann im zweiten Teil im Purgatorium, weil die Seele immer wieder staunen, dass man ins Leben dann kommt und einen Schatten wirft. Das ist immer das Erkennungszeichen, er wirft einen Schatten. Während die Toten selber, die schon drüben sind, zwar auch in menschlicher Gestalt erscheinen, aber das Licht geht durch sie hindurch. Das heißt, sie werfen keinen Schatten. Und die staunen immer, oh, das Schatten hinter ihm, also sie können sich das nicht erklären. Das ist ja etwas ganz Besonderes im Leben bereits, dieses Reich zu besuchen, das heißt im Leben eine bewusste Erfahrung dieser Kräfte zu machen. Damit besteht der Einweihungsweg. Das heißt, diese dunklen Kräfte, die Wahrheit in uns stecken, im Leben zu erkennen. Das ist eigentlich für Dante die erste Voraussetzung, um überhaupt um das Wahre zu dürfen und das göttliche Reich hinaufzusteigen. Erst wenn ich diese Kräfte kenne, die in mir stecken und sie im Zaum halten kann, gelernt habe, sie im Zaum zu halten, dann das Wahre aufzusteigen. Und tatsächlich ist ja das eine der wichtigsten Dinge bei jeder Art von geistiger Schulung, dass man sich sehr, sehr, sehr intensiv mit den dunklen Punkten auseinandersetzt, mit den dunklen Kräften, die in einem stecken. Weil wenn man es nicht tut, dann verstärkt jeder geistige Schulungsweg nicht nur die oberen Kräfte, sondern auch die unteren Kräfte. Und verstärkt sie so, dass wir dann nicht mehr gern werden. Also viele Dinge, die in der Welt passieren und geäußert haben, hängen damit durchaus zusammen in diesen Dingen. Dass solche Kräfte durch eine nicht richtig vollzogene Schulung hervorgerufen werden und dann die Übermacht gewinnen. Also das heißt, man darf eigentlich nur wagen, in dieses Reich haben. Und dieses Reich oben aufzusteigen, wo man zuerst im Untergeschrieben ist. Was ich am Anfang sagte, der Weg zum Himmel führt zwingend durch die Hölle. Und das gilt heute noch mehr als in der Vergangenheit. Weil wir heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele wirklich die Stärke uns erarbeiten müssen, mit diesen Kräften fertig zu werden. Mit unserem Ich fertig zu werden, mit diesen Kräften. Wir haben heute immer weniger, ich will nicht sagen, wir haben weniger Hilfe. Wir haben einerseits eine größere Hilfe durch den Christus. Aber der Christus wirkt dann in uns, wenn wir durch unser Ich wirken. In der Vergangenheit hatten wir sehr viel Hilfe, die Geister, die uns sozusagen unbewusst durchgeführt haben, den sicheren Weg geleitet haben. Heute liegt es immer mehr in unserer Hand. Und ich möchte sagen, namentlich sehr stark seit der Jahrtausendwende. Da besonders stark. Das vielleicht kennen manche von Ihnen die Apokalypse des Johannes, da wird von dem Tier gesprochen und von der Zahl des Tieres, das eigentlich die Zahl eines Menschen ist. Und diese Zahl wird 666 geschrieben. Und diese Zahl, wenn sie sich verdoppelt, kommen sie auf das Jahr 1332. Es ist in etwa die Zeit, wo der Untergang des Tempelordens stattfindet. Ein ganz starker geistiger Impuls, der eigentlich schon eine große Perspektive für die Zukunft hatte, das heißt für unsere Zeit einmal ausarbeitet wurde oder in den Untergrund gedrängt wurde zumindest. Das hat sich dann in anderer Weise fortgesetzt. Und wenn Sie es mal da reinnehmen, kommen Sie auf das Jahr 1998. Das ist jetzt in unserer Zeit. Und das heißt, wir sind weiter wieder genau mit diesen Kräften konfrontiert, von denen Dante spricht zu seiner Zeit, die das erste Mal sehr stark um das Jahr 666 herum waren, wo ein starker Widersacherimpuls da war, den man aber jetzt nicht missverstehen darf. Es würde in diese Zeit der Islam gehören. Damit will ich nicht sagen, dass der Islam einfach ein Impuls aus der Richtung ist. Aber es hängt mit Kräften aus dieser Richtung zusammen. Der Islam ist in gewisser Weise ein Allheilmittel zum Teil in dieser Region gewesen. Und ein Versuch, ein Heilmittel zu sein. Und der Islam ist seitdem der große Widerpart des Christentums. Es ist immer eine Auseinandersetzung da. Die gab es damals, die gab es schon sehr früh, weil Sie müssen denken, der Islam hat sich innerhalb kaum eines Jahrhunderts bis weit nach Europa ausgebreitet. Also gewaltige Explosionen haben stattgefunden, das Christentum musste sich damit auseinandersetzen. Und was war die Frucht davon? Das war viel, viel, viel mehr geistiges Bewusstsein entwickeln musste, waches Bewusstsein, das man damals in Europa noch gar nicht hatte. Die Araber hatten es, die Araber hatten die ganze griechische Philosophie, sie hatten den Aristoteles, die Christen in Europa hatten das alles nicht. Sie hatten einen immens starken Glauben, der da in der Mitte sitzt. Und Glaube war damals nicht die Glaube, irgendwas, was ich nicht genau weiß, sondern Glaube ist, ich erfahre und erlebe die geistige Wirklichkeit hier mit dem Herzen. Nicht mit dem Kopf, aber mit dem Herzen. Aber was ihnen der Islam gelehrt hat, oder die Auseinandersetzung mit dem Islam war, den Kopf dazuzunehmen. Wie gut es funktioniert hat, ist eine andere Frage, weil es ist dann zumindest am Ende des Mittelalters ziemlich gegeben, dass man das Herz verloren hat und den Verstand behalten hat. Das ist das große Problem in der Theologie zum Beispiel. Also Theologie heute ist so weit, etwas, was der Steiner immer erwähnte, sagt, am 4. Konzil von Konstantinopel 869 wurde der Geist des Menschen abgeschafft von der Theologie. Weil die Theologie damals erklärt hat, also der Mensch besteht aus Leib und Seele, die Seele hat eigentlich geistige Eigenschaften, aber ein eigenständiger Geist steht ihm nichts zu. Das steht nur Gott zu. So, heute im 21. Jahrhundert oder schon Ende des 20. Jahrhunderts sind wir so weit, dass die Theologie beginnt zu erklären, die unsterbliche Seele gibt es auch nicht. Was es gibt ist, wenn der Mensch stirbt, ist er ganz tot. Körper tot, Seele tot. Wir dürfen allerdings hoffen auf die Auferstehung. Wann immer die sein wird, da streiten sich die Theologen, aber dann macht Gott und wir stehen das Ganze wieder auf. Hat aber Konsequenzen für unser Leben, weil damit jedes Suchen nach dem eigentlich seelisch-geistigen bei den Menschen ausgeschlossen wird. Wir müssen hoffen auf das Wunder des Gottvollbringens. Und wir dürfen eigentlich in Wahrheit nicht selber nach einem geistigen Erleben streben. Das steht in der Bibel. Sie sind sich die Theologen was nicht immer bewusst, aber da steckt das System drinnen, über Jahrhunderte steckt das System drinnen, das den Menschen abschneidet von einer eigenständigen Wahrnehmung des Geistes. Und gerade die brauchen wir aber heute, um mit diesem dunklen Kräften fertig zu werden. Das ist ganz wichtig. Und das sind Dinge, die Dante bereits bewusst geworden sind. Und das sind Dinge, mit denen sich die Templer auch ganz intensiv auseinandergesetzt haben. Und weil sie auch diese starke Auseinandersetzung mit den dunklen Kräften hatten, konnte damals, als sie verhaftet wurden und gefoltert wurden, vieles von denen herauskommen, was man damals als Argument gegen sie gebraucht hat. Weil viele von diesen dunklen Sachen, die sie eigentlich bekämpft haben, so herausgekommen sind oder von der Inquisition so gedreht wurden, dass man es ihnen vorgeworfen hat, dass sie diese Dinge tun. Die Leute haben sich gekämpft dagegen und gerungen mit diesen Kräften. Aber sie waren also welche, die nicht nur Ritter im Äußeren waren, sondern Geistesritter eigentlich waren, die gewagt haben, den Schritt, sich mit diesen dunklen Kräften auseinanderzusetzen. Naja, also weitere Blindrichter. Wir kommen in den zweiten Kreis jetzt. Jetzt kommen schon die ersten wirklich Sündigen, aber es ist noch was relativ mildes, also je tiefer man kommt, desto schlimmer wird es. Das erste ist die Wollust, die gebüßt werden muss. Und da gibt es also eine große Geschichte von Paolo und Francesca, zwei Italiener, die haben mal die Ehebruch begangen. Weil die Francesca sollte heiraten, der Paolo wurde als verhaut werden, so gewünscht. Ich habe gar nicht gewusst, dass das nur der Verhautwerber ist. Weil so weit konnte man gar nicht ins Gespräch kommen. Sie hat sich verliebt in ihn sofort. Und hat gehofft, dass ihn wird sie heiraten. Wie es zum Altar gegangen ist, hat sie herausgefunden, nein, das ist ihr alter Onkel. Der noch dazu sehr brutal und sonst etwas ist, den musste sie heiraten. Und sie konnte aber diese Liebesbeziehung zu dem Paolo nicht loswerden. Und umgekehrt ging es genauso. Und es hat sich halt dann dieser alte Onkel irgendwann beim Ehebruch erwischt und hat beide mit dem Schwert durchbohrt. Und das war also eine ganz berühmte Geschichte zur Zeit Dantes und die schilderte sehr ausführlich. Und er hat tiefes Mitleid mit den zwei Seelen, die da schuldlos, wie auch immer, da hineingeraten sind und dafür jetzt in der Höhle büßen müssen. Also er ist so gerührt über das Ganze, dass er ohnmächtig umfällt. Das ist am Anfang immer so, beim Dante, so wird sehr betrifft, dass er ohnmächtig umfällt, weil er einfach das nicht erträgt. Es ist so, es nimmt ihn so innerlich mit, er fühlt es so mit, er fühlt den Schmerz so mit, dass er einfach von den Füßen geht. Und es ist vielleicht für uns ein Hinweis, dass man sich eigentlich so intensiv in diese Dinge einreden muss, dass man wirklich zutiefst erschüttert ist davon. Wenn das nur so, aha, interessant, ja, aha, ich spreche da von dunklen Kräften, niemand da, dann werden wir nichts davon haben, sondern man muss sie eigentlich so intensiv erleben, dass es eigentlich eine existenzielle Erfahrung geben könnte. Dann kommen wir langsam daran heran, etwas von den zu erfahren, die bei dunklen Brillen sind. Und das sind jetzt noch die mildesten Geräte, die wir haben. Es geht also dann stufenweise weiter. Also es kommt dann die Gier, also die Gier, die Fressgier sind und so weiter. Es kommen dann teilweise sehr hässliche Gestalten heraus. Also er schildert es als sehr anschaulich, wie diese menschliche Gestalt, die menschliche Haltung, wie das alles im Grunde sehr stark deformiert wird. Und diese nicht richtigen Seelenkräfte, die darin wirken. Und wie also diese Menschen da gefesselt sind. Und sehr interessant, sie hat aber Mitleid mit manchen und andere verdammt darüber ganz total. Also er sieht darin, der Film ist das die Frage der göttlichen Gerechtigkeit. Manche sind so recht dort. In Wahrheit müssen wir sagen, es geht eigentlich darum, in uns die Kräfte kennenzulernen, die wir ausschalten müssen, die wir loswerden müssen, ja, die wir vielleicht sogar mal verwandeln müssen, und welche, die milder sind, die wir mitnehmen können bis zu einem gewissen Grad. Also, denn was sind diese Kräfte, die denen wir in der Welt begegnen? Im Grunde sind das die Schicksalskräfte, die karmischen Kräfte, die uns immer wieder zu einer Inkarnation auf die Erde herunterbringen. Die sind da unten, die ziehen uns zur Erde hinunter. Und wir kommen so lange her, bis wir die ganze Welt aufgeräumt haben. Sie sehen, warum wir da hinuntergehen müssen. Die Menschheitsentwicklung und die Erdentwicklung wird nicht weitergehen, wenn wir nicht diesen Durchschnitt aufräumen. Anfangen aufzuräumen. Und der erste Weg ist, um kennenzulernen. Dr. Scheider leitet es sehr wohl immer wieder an, aber vorsichtig. Und ich sage Ihnen noch einmal, weil vor 100 Jahren, als der gegriffen und gesprochen hat, die Zeit noch nicht reif, weil intensiver einzugehen und sowas. Was Dante macht, ist eigentlich ein großer, großer Vorgriff. Und der hat das einmal in einem großen Bild hingestellt. Und ich weiß nicht, wie weit es schon wirklich begriffen wurde, ergriffen wurde, was da wirklich drinnen steht. Es haben viele Leute gelesen, sicher. Die Frage ist, wie viele sind so tief erschüttert worden, dass sie mit ihrem Ich ganz in diese dunklen Kräfte wirklich in ihr Leben hineingegangen sind. Heute sollten wir damit beginnen. Das ist die Botschaft, die dahinter steht. Das heißt, die göttliche Komödie ist auch etwas, was weit in die Zukunft weist, aus seiner Zeit. Ist eigentlich für unsere Zeit vorangeschrieben. Nicht, dass ich das so bewusst gewesen wäre, aber Aber es ist ganz aktuell. Es ist ganz aktuell. Also wir kommen jetzt an einige Hinweise, ein interessantes ist, es gibt den König Minos, der herrscht da unten. Der König Minos ist, Sie kennen die Geschichte mit dem Minotaurus oder so, König Minos sollte dem Poseidon einen Stier opfern, den schönsten aller Stiere, das wollte er nicht, er hat immer einen anderen geopfert, darauf immer der Poseidon natürlich sehr böse und hat Folgendes gemacht, er hat die Gattin des Minos so verzaubert, dass sie in den Stier sich verliebt hat, in diesen wunderschönen Stier. Und es wird dann ganz ausführlich geschildert, wie sie sich in eine Holzkuh, in eine Holzattrappe hineinzwängt, um irgendwie zu einer Vereinigung mit dem Stier zu kommen. Und das passiert auch tatsächlich, und daraus entsteht der Minotaurus, der geboren wird. Also dieses Wesen, das halt Mensch ist und halt Stier ist. Aber der König Minos selber, der ist der große Wächter über die Unterwelt, der, ich habe zwar Menschengestalt, aber er hat einen Schweif, einen Stierschweif. Und mit diesem Stierschweif klopft er immer, wenn es zweimal ist, heißt es Höllenkreis Volus, zweiter Höllenkreis. Wenn er dreimal klopft, dritter Höllenkreis und so weiter. Sie werden das sehen in unserer Darstellung, also je nachdem, wie oft er klopft, werden die Leute zugeteilt und das ist bindet. Also da werden sie ihn geschieden. Ja, das sind eigentlich ganz starke Bilder, auch dieses Bild, das taucht dann später der Minotaurus auch auf, der huscht natürlich auch irgendwo das ganze Inferno da unten. Also diese Gestalten, überhaupt sind da sehr oft Gestalten, die halb Tier, halb Mensch sind. Also das heißt ein verzerrtes Menschenbild. Wir haben es dort in der Höllenkreis immer zu tun, wo im Menschen zu sehr das Tierische überhaupt gewinnt und vom Menschen Besitz ergreift. Und das sind ja die Dinge, die wir loswerden müssen, oder die wir nicht mehr loswerden müssen, sondern in Wahrheit verhandeln müssen. Und der christliche Sinn heißt nicht nur Katharsis im Sinne von diese Kräfte von uns wegbekommen und sie ausscheiden, dann bleiben sie nämlich doch irgendwo in der Welt vorhanden. Oder Steiner schildert es so schön einmal in Bezug auf den Essenarbeiten. Also wie da das Bild auftaucht, dass alles das, was diese Essenermönche zur Reinigung tun, diese Kräfte eigentlich auf die Bevölkerung ringsum ablehnt. Also das heißt, nur sich selbst zu reinigen, genügt nicht. In meiner vorherigen Zeit ging es halt nicht anders. Aber heute müssen wir irgendwann so weit kommen, diese Kräfte nicht nur auszulagern, sondern sie wirklich zu verwandeln. Das heißt, uns zu verbinden mit diesen Kräften und sie von innen her umzuwandeln. Das ist ein ganz gewaltiger Gedanke. Also das heißt, mitten hinein und in diese Dinge. Sehr stark ist da die Szene, es gibt so ein Mittelmeer, möchte ich sagen, mit dem Höhlenrichter. Das ist der sechste Höhlenkreis. Ich will dann gar nicht jetzt jeden Einzelnen aufgezählt, das werden Sie dann bei der Vorstellung sehen. Aber es gibt so eine Bruchlinie, möchte ich sagen, in der Mitte, im sechsten Höhlenkreis. Das ist die Stadt Dies. Das ist, ja, man könnte sagen, die Burg des Satans oder die Burg Arimans, könnte man sagen. Und dort büßen die ganzen gefährlichen Ketzer. Also alle Ketzer, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, die büßen dort und sie büßen in glühenden Särgen. Also im Feuer schmoren sie dort in diesen glühenden Särgen. Und diese Stadt ist auch abgeriegelt von einem ganzen Heer schwarzer Engel, schwarzer teuflischer Engel, die zunächst einmal Dante und Vergilner gar nicht hineinlassen wollen. Den Eintritt verweigern und vor allem gar nicht den Dante hineinlassen wollen. Ein Lebender hat da nichts zu suchen. Also wenn sie unsere Geheimnisse anschaut, sozusagen. Also natürlich, die dunklen Kräfte wollen sich verhüllen. Sie wollen ja gar nicht, dass wir dort hineinschauen. Aber Dante geht ja im Grunde auf göttliche Weisung dort hinein oder mit göttlicher Unterstützung hinein. Und da erscheint dann ein Engel, ein lichter Engel, der dieses Tor einfach aufspringt. Und dann können Dante und Vergil hinein und eben auch diese glühenden Särge inspizieren, sehen, welche da drin sind, noch so Päpste drinnen natürlich hauptsächlich, aber findet man so. Dante nimmt sich da gar kein Blatt vor den Mund, aber er formuliert es immer so vorsichtig, dass man nichts nachsagen kann. Er fragt genau die Dinge an, die eh bekannt sind, die spricht er offen und deutlich aus, das traut er sich, aber sonst nichts. Also unter den Ketzern sind natürlich auch andererseits so Leute wie der Epikuren, also solche griechischen Philosophen, die so in der Richtung am Terrorismus gegangen sind, also die das Geistige verleugnen. Was geht es? Menschen, die das Geistige verleugnen. Und dazu zählt er eben vor allem auch die Päpste auch. Von hier hinunter jetzt in die Stadt Wies wird es also jetzt immer schlimmer. Siebenter Höhenbereich sind die Gewalttäter. Jetzt sind die Gewalttäter und das Interessante ist, dieser siebente Höhenbereich gliedert sich bereits in drei Ringen. Also jetzt, wenn ich von jetzt an werden die Höhenbereiche immer differenzierter. Wenn man dann sieht, beim 8. Höhenkreis sind es gleich 10 Täler, die es dort gibt. Das heißt, fast die Hälfte des Infernos ist nur die Schilderung des 8. Höhenkreises. Das heißt, die vorherigen Stufen, die sind so das Kleingeld irgendwo, aber da wird es dann intensiv. Aber zunächst einmal 7. Höhenkreis, die Gewalttäter. Das Interessante ist, die mildeste Form ist Gewalt gegen andere. Das ist der erste Element dieses siebten Höhenkreises. Schlimmer ist Gewalt gegen sich selbst. Selbstmörder. Die Selbstmörder sind ganz interessant bezeichnet. Sie kommen nämlich in den sogenannten Wald der Selbstmörder. Es sind keine Seelen zu erkennen, nichts. Man hört Ächzen und Stöhnen irgendwo. Und merkwürdige Bäume, Hartkühen sitzen, so vogelartige Gestalten in den Zweigen, die so sehr hässlich drinnen sitzen, aber man sieht keine Menschengestalten. Und der Vergil kennt das schon seit Jahren, den ich aber erzeugt habe. Naja, wenn ich wirklich erzeugt habe, ein Blutstrom schießt heraus und ein Schmerzensschrei ertönt und eine Stimme ertönt. Ja, was zieht so nicht da ab? Wir arme Selbstmörder, wir sind in Pflanzen verwandelt. Wir sind unseres Leibes verlustig gegangen. Wir haben nicht einmal einen Schatten mehr. Und wir leben also ganz von der Sehnsucht nach unserer Körperlichkeit. Und die ist uns weggenommen. Wir sind reduziert auf ein Pflanzendasein. Das ist die Strafe, die sie dort haben. Noch schlimmer als Selbstmord ist Gewalt gegen Gott bzw. gegen die Natur. Also zum Beispiel, was man damals nannte, Sodomisten. Heute würde man hauptsächlich sagen, Homosexuelle. Das möchte ich nicht sagen, dass man das heute genauso sehen muss mit der Dante. Der hat differenzierteres Bild dazu. Aber er sieht das jedenfalls als ganz schlimmes Vergehen. Und das Merkwürdige ist, wem man jetzt dort begegnet, nämlich seinem großen Lehrer Prometto Latini, begegnet er im dritten Ring des siebten Höhenkreises. Und es ist ganz erstaunlich, dort zu finden und spricht mit ihm und sehr positiv, er verehrt ihn nach wie vor. Aber trotzdem sitzt er also über den Grund in diesem Höhenkreis. Gewalt gegen Gott, Gewalt gegen die Natur. Warum er dort sitzt, frage ich mich bis heute noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht wirklich. Naja, und von hier jetzt vom siebten Höhenkreis geht es hinunter in den achten. Der achte Höhenkreis, ja, da geht schon mal ziemlich hinunter. Sie können eigentlich gar nicht selber den Vertretern in diesen achten Höllenkreis, sondern sie brauchen Hilfe dazu. Da gibt es jetzt ein ganz merkwürdiges Wesen, das Gergion heißt, das gibt es auch in der griechischen Mythologie irgendwie. Der Dante steht es ein bisschen anders. Da ist es wieder so ein Mischwesen. Es ist ein riesiges Wesen mit Menschenkopf, mit Löwenbrust und mit einem ziemlich langen Drachenschwanz. Wir erzählen einen ziemlich langen Schwanz mit der Mischwesen. Dieser Gergion. Dieser Gergion ist auch geflügelt irgendwo und Vergil und Dante müssen sich draufsetzen und der Gergion dreht sich hinunter in den Achtenhöhenkreis. Und der ist eben jetzt so merkwürdig gestaltet, dass er 10 Gräben hat. So ringförmig angeordnete Gräben und sie gehen jetzt immer von einem Grabe zum anderen. Es führt immer eine Brücke darüber, was ein bisschen darüber hinuntergeht, dann mit dem Täler. Und dort findet sich jetzt ein ganzes Sammelsurium von Fälschern, von Falschmünzern, von Alchemisten. Ein sehr, sehr breites Spektrum. Das gar nicht leicht auf einen einheitlichen Nenner zu bringen ist. Und es wird also von Tal zu Tal im Grunde auch immer schlimmer. Also das erste ist noch relativ harmlos und es wird dann immer schlimmer und sehr verzerrte Gestalten tauchen dort auf, in denen Tante und Vergil begegnen und wieder mit manchen hat er Mitleid, da empfindet er, die haben noch irgendwas Gutes in sich und da sind noch positive Kräfte drin und bei anderen wieder gar nicht. Also das scheidet immer ganz, ganz stark. Und Sie werden das sehen im Detail, dann ich will nicht alles einzeln machen, das ist eine Geschichte. Es gibt, da wird ein Programm geöffnet, dazu geben ein paar Gehörde auch, und dann ist es also sehr detailliert beschrieben, was da alles zu büßen ist. Wir haben ja versucht, jede dieser einzelnen Facetten irgendwie in die Bewegung, in die Art, wie die menschliche Bewegung hineinzubringen. Und ich sage Ihnen, wir sind erst am Anfang davon. Es ist ein ja, im Grunde gewaltige Meditation, jede dieser einzelnen negativen Kräfte auch in eine Gestalt, in ein Bild zu verwandeln. Das, und wenn man das hat, dann beginnt man das immer stärker zu spüren, diese Kräfte. Und wir werden versuchen, ein bisschen was an sie zu vermitteln, bis sie in der Zeit. Aber es ist trotzdem klar, es ist ziemlich intensiv. In Wien machen wir es so, wir werden es noch ein bisschen anders machen. Sind die Sessel so sehr locker verteilt, sodass wir überall durchkommen. Weil ich habe gesagt, das geht den Touristen vor, die die Höhle anschauen. Nein, in der Höhle sitzen, mitbringen. Also ein bisschen was von der Stimmung, weil wir versuchen, wieder zu vermitteln. Es ist wirklich ein sehr intensives Erlebnis, diese Seelenstimmungen zu ertragen. Also das ist eigentlich das, was Dante damit bezeichnet hat. Dass man so intensiv diese Stimmungen erlebt und sie ertragen lernt dabei, das heißt, sich ihnen schämt damit. Weil damit wird man sich bewusst dieser Kräfte. Dann wird man sich sehr deutlich bewusst, wir haben diese Kräfte in uns. Und wir müssen lernen, umzugehen damit. Und eben sie zu spüren, sie zu sehen, sie zu fühlen, ist der erste Schritt, die Herrschaft über sie zu gewinnen und sie zu verwandeln. Die Herrschaft heißt, letztlich sie verwandeln können. Ja, vor allem müssen wir noch weiter hinunter in die Höhle. Es gibt noch einen neuen Höhlenkreis. Dort sitzen die Verräter. Die Verräter sind die Verräter. Das sind also die Ärgsten. Der größte Verräter natürlich zuerst, das ist der Judas. Judas sitzt da unten. Dort unten sitzt übrigens auch, ja, man weiß nicht, dieses Satan, dieses Luzifer, Dante nennt es oft mit beiden, aber das ist ja, damals würde das nicht so deutlich unterschieden. Jedenfalls ist dort unten die Stärkste in der Sachenkraft, sagen wir mal so. Ich sage, das ist noch was Tieferes, als so Luzifer da genannt, da geht es noch weiter. Jedenfalls hat dieses Wesen da unten drei Gesichter. Und drei Mütter natürlich auch, und da werden die Hauptübeltäter der Verschwundenen. Also zuerst einmal der Judas und dann der Brutus und wie ist der dritte, der Cassius, die also den Cäsar umgebracht haben. Das ist ein klarer Italiener Mord an Cäsar, das geht schon gar nicht. Das ist also, das sind die Schwerverbrecher schlechthin. Aber bevor man noch hinkommt zu diesem Satan, fängt es schon an, eisig zu werden. Hinunter kommen sie überhaupt, es geht also ganz tief dort hinunter, sie müssen eigentlich an einem Riesen hinunterklettern. Also eine Riese lässt sich hinunterklettern, dann klettert sie hinunter dort, oder beziehungsweise hebt er sie hinunter, sonst wäre sie gar nicht hinuntergekommen, und unten ist alles eisig. Der letzte Unterrichtsfluss, der Kozytos, der Eisfluss, der gerade jetzt sagen, fließt dort, der stockt dort. Und die Menschen sind zunächst einmal alle bis zum Kopf eingefroren mit dem Eis. Das ist die Eishöhle. Also der Mittelpunkt der Erde ist die Eishöhle, das ist die schlimmste. Und es gibt dann eine ganz, ganz berührende Geschichte, die erzählt wird bei einer der Büst, der Ugolino, heißt der Graf Ugolino, war ein Verräter, Vaterlandsverräter, wenn man so will, ist aber selber auch verraten worden. Und ist durch einen Verrat in den Kerker geworfen worden, gemeinsam mit seinen Söhnen. Und das Schlimme daran ist, sie wurde dann also in den Kerker geworfen und es hat dazu genagelt, die Tür und sie verhungern lassen. Und er schildert das so ganz minutiös, wie das ist, wie die Kinder immer später werden, wie die Kinder anbieten, Vater ist von unserem Fleisch. Und er wehrt sich dagegen. Dann sterben die Kinder. Und zum Schluss ist er ihr Fleisch. Und was ist noch? Ja, der hat verraten, hat ihm der Kardinal war das, der ist an ihm gefesselt praktisch. Und der Ugolino muss ein Junge ins Kind beißen. Das ist so die Strafe für den anderen Verräter. Also es ist eine Schauergeschichte irgendwo. Aber es ist sehr, sehr, sehr intensiv von der Lebens her. Das Ganze ganz eisig, die Stimmung. Der Eisen bläst, der Eisen nimmt immer von unten. Es wird alles ein Blautöner sein. Das ist sehr, sehr lustig. Ja, und dann eben die letzte Stufe ist, dass sie wirklich diesem Satan, Lucifer, was immer es ist, begegnen mit den drei Köpfen. Und der steht auch im Eis bis zum Nabel. Und der Nabel des Satans ist der Mittelpunkt der Erde. Das ist der Mittelpunkt der Erde. Das ist die Frage gewesen. Also da wäre viel gänzlicher aus bei der ganzen Geschichte, sonst müssen dann seine Zotofäden hinuntergehen. Geht er also hinunter bis zum Nabel und letztlich dreht sich das Ganze um und sie geht dann hinauf. Also sie sind jetzt über den Mittelpunkt darüber und irgendwo ist ein Ausgang, da wird man schon Wasser rauschen, ein Weg rein und irgendein Höhengang führt noch jetzt hinauf bis zur Erdoberfläche. Und dann geht es sehr schnell, sie steigen hinauf dort, bis sie das Licht des Himmels wieder sehen. Das wird der erste Tag sein. Also der erste, ganz erste Tag. Der Samstag, die Aufführung am Samstag mit dem Inferno gewidmet sein. Dann kann ich dann so schlafen, sie gut danach. Vielleicht verdauen sie das. Sterne. Sterne ist das Wort, mit dem jeder dieser drei Teile endet. Das Inferno endet mit dem Wort Sterne. Der Läuterungsberg, also das Purgatorio, endet mit dem Wort Sterne und das Paradies auch als der Leben mit dem Wort Sterne. Also die Sternenwelt spielt für ihn eine ganz, ganz große Rolle. Das Astralische, wenn man so will. Astralisch heißt ja eigentlich Sternenwelt. Und sozusagen der große Makrokosmos und sein Gegenbild da unten im Inferno, das ist das Schattenbild. oben gibt es auch 9 Stufen einmal des Leitnamsberges. Wenn man einen Leitnamsberg. Der Leitnamsberg ist ein vis-à-vis vom Eingang der Höhle, dieser Hügel, der aufgeworfen wurde, als der Luzifer ungeschützt in die Erde gestürzt ist. Der hat eigentlich 9 Terrassen. Eine erste Stufe, die man nennen kann, das Vorpurgatorium. Dort warten einmal die Seelen, die angekommen sind, die so weit als reif befunden wurden, dass sie nicht in die Höhle müssen, sondern bei denen Chance auf Läuterung besteht. Die dürfen einmal im Vorpurgatorium sich sammeln und dort warten, je nachdem, welche Seelenqualitäten sie mitbringen, wann sie begonnen haben, ihren Lebenswandel zu ändern. Je nachdem müssen sie länger dort warten, bis sie überhaupt erst auf die höheren Stufen hingelassen werden oder kürzer. Manche müssen Jahrhunderte auf dieser ersten Stufe warten, wenn sie gerade erst am Ende des Lebens bereut haben. Und dann müssen sie mal eine ganz schöne Zeit dort warten, bis sie sich überhaupt erst läutern dürfen. Das Interessante ist, dass die Seelen selber entscheiden, wann es soweit ist, dass sie hinauf dürfen. Sie entscheiden eigentlich selber. Das wird dann im Laufe der Zeit geschildert. Also Dante begegnet da wieder einigen Seelen, auch einigen Menschen natürlich, die erkennt aus seiner Zeit, einigen Freunden von ihm, die schon gestorben sind, begegnet er dort. Jetzt wird ihm erzählt, also die Seelen, die zum Läuterungsberg dürfen, die scheinen jetzt nicht mit vor Jerusalem ein, der beim Eingang der Höhle, sondern die dürfen an der Mündung des Tiber. Werden sie empfangen von einer Engelsbarke und die führen sie jetzt zu dem Läuterungsberg, zur Küste des Läuterungsberges, der sich also auf der Südhemisphäre erhebt. Der Hiel schildert das ganz genau, wenn das ist, der versteht es am Anfang nicht genau, wie von wo, oben, unten, bis er dann endlich zu begreifen anfängt, wir sind jetzt da unten, gut. Und also er erfährt also, an der Tibermündung werden die Seelen von einem Schiff, von einer Engelsbarke, und großer Engel im Flügel steht da hinten, der also die Seelen einsammelt. Aber manche lässt dann monatelang auch an der Tibermündung warten. Die sind zwar schon tot, aber sie können nicht weg. Er nimmt nicht gleich jeden mit. Bei manchen dauert es also etwas länger, dann dürfen sie dort hinfahren zum Läuterungswerk. Dort werden sie empfangen von dem römischen Dichter Cato, der bereits christlich getauft war. Heimlich. Das war also von dieser Zeit der Christenverfolgungen eigentlich, aber schon in der nachchristlichen Zeit, und er hat sich heimlich taufen lassen. Und der ist jetzt so der Hüter über den Läuterungsberg irgendwo. Also der hat eigentlich die Seele irgendwo an, manchmal ist jetzt da weiter, er ist ziemlich herrlich. Der Dante kommt wieder darauf hin, dann geht es da zum dem Wasser, da muss er sich erst reinigen, da muss er sich erst baden und dann muss er gürten und so weiter. Mit dem Schiff von dort muss er gürten, sagt er den Berlin, dann darf er da hinein. Naja, und dann geht es noch nicht hinauf, immer noch nicht zu irren, also dort herum, es kommen natürlich die ersten Seen. Wo geht es hier weiter? Sie kennen sich selber nicht aus, sie sind ja auch gerade erst angekommen. Ja, der hat gesagt, ja, wir wissen auch ich mehr nie, ich bin das erste Mal hier. Das ist eine besondere Gnade, dass ich dort wenigstens ein bisschen aufsteigen darf, bis vor die Pforte des irdischen Paradieses, das an der Spitze oben ist, da darf man ja immer hinein. Nur bis vor die Tür des irdischen Paradieses. Aber er kennt sich auch nicht aus. Also er ist jetzt nicht mehr so ganz der sichere Führer. Deswegen ist es auch alles ganz neu. Aber sie begegnen bei anderen Menschen. Einer heißt Sabello, auch ein römischer Dichter. Der führt sie einen Schritt dann weiter. Erklärt ihnen so, wie die ganzen Geschichten zugehen. Ein Teil den anderen zu benannten, dann ist eine große Strafpredigt über Freiheit zu halten. Also er ist ein Landsmann und ein Landsmann. Italien, ja, Italien, geht er wirklich in die Innerstadt, der Mund geht schon los. Strafpredigt über Italien, das kommt öfters. Also einerseits immer liebt er seine Italiener, andererseits ist es alles schrecklich, was da passiert. Also das wird prangert ganz, ganz stark an. Ja, der Sabino führt sich dann weiter. Zwischendurch schlängelt sich der Versucher irgendwo die Schlange am Boden, da oben schon, bevor sie überhaupt aufs erste Plateau wieder aufgehen, also noch im Vorpurgatorium. Aber da gibt es zwei grüne Engel, die stürzen sich darauf und verjagen die Schlange wieder. Also tut sich auch einiges. Und dann endlich wird also Vergil und Dante eröffnet, wo denn jetzt eigentlich der Eingang ist, der Durchgang ist, wo man hinauf zum nächsten Plateau kann, wo die eigentliche Erweiterung beginnt. Also Vorpurgatorium, aber jetzt Erweiterung, die zweite Stufe dieses Berges eigentlich, aber die erste Erweiterungsstufe. Naja, da werden Sie jetzt von einem Engel empfangen. Schade, der Engel, der da steht, auf drei Stufen, die werden wir da nicht machen, das müssen wir uns vorstellen, das macht aber nichts. Das Erste, was dann das sieht, klar sind diese Stufen, und das sind seine Ebenen nicht. Selbsterklärung, es geht immer wieder um Selbsterklärung. Und er muss wieder knien vor dem Engel, und der Engel ritzt 7 P. Hefen und ein Spekulator für die Sünden, die zu erreichen sind. 7 P ritzt er in seine Stirn mit seinem Schwert ein, und man wird dann später sehen, jede Stufe, die Dante weiter hinaufgeht, wenn er dort die Läuterung selber vollzogen hat, dann wird eines dieser P weggelöscht und eine der Segelpreisungen aus der Bergpredigt ertönen. Sind eigentlich 9, aber es ertönen dann als 7, weil 7 Leute am Stuhl sind. Der unterste Kreis ist der schwerste, das sind die schwersten Laster zu büßen, zu reinigen, zu überwinden. Und der schwerste Laster ist Hochmut. Hochmut, sich zu erheben über das Geistige und zu glauben, wie großartig man selber ist. Und Dante bekennt dann selber, ja, von dem Laster ist er selber nicht ganz frei. Ja, er war immer ein sehr stolzer Mensch. Aber was bekommt man als Gegenbild, um diese Laster zu, um sich von diesen Lastern zu befreien? Demut. Demut. Es ist lauter Bilder, die Demut zeigen. Eben zum Beispiel Maria, die Gottesmutter, die eben demütig das empfängt, was ihr von Gott gegeben ist. Oder die Demut eines Kaisers Trajan, von dem wir schon gesprochen haben. Der, da gibt es eine berühmte, in Italien eine berühmte Legende zur Zeit, dann ist immer wieder erzählt wurde vom Kaiser Trajan, der kam, er wollte also zu einem Feldzug ausziehen, das ganze Heer ist schon bereit, und eine arme Witwe kommt zu ihm und sagt, ihr Sohn ist ungerecht umgekommen und sie will Rache für ihren Sohn, der muss für Gerechtigkeit sorgen. Und er sagt zuerst, ja, bitte warten bis nach dem Feldzug. Naja, und wenn ihr umkommt, mein Kaiser, ja, dann wird ein anderer das machen. Nein, zum Schluss erreicht es, dass er sagt, gut, ich verschiebe jetzt meinen Feldzug, zuerst muss also das erledigt werden. Also so hat er sich um die einfachen Menschen gekümmert. Das sollte das Bild zeigen. Also er war sich dann letztlich nicht so gut, sich um die einfachsten Menschen zu kümmern, für Gerechtigkeit dort zu sorgen und nicht nur seine großen Kriegspläne vorrangig zu behandeln. Also das ist für Dante ein ganz wichtiges Beispiel. Und diese Gestalten sind dort in Stein gemeißelt eigentlich. als Figuren dargestellt, wir stellen dann die lebenden Figuren da und dann auch sprechen ein bisschen dazu. Also die Geschichte ist noch nicht nur dazu zu illustrieren. Und Dante nimmt also diese Bilder alle auf und indem er sie aufnimmt, beginnt seine innere Wanderung. Und das Interessante ist, das Ergebnis davon ist, als er auf die nächste Stufe hinaufkommt, bevor er dort hinaufkommt, da steht wieder ein Engel. Auf jeder dieser Stufen erwartet ihn ein Engel, aber jetzt ritzt er kein Weg hinein, sondern ein Steines Weg. Und was spürt Dante? Er spürt, wie er plötzlich ganz leicht aufsteigt. Dieser Läuterungsberg hat nämlich die Eigenschaft, dass der Aufstieg unten am allerschwersten ist. Also die erste Hürde, da tut er sich ganz schwer, da reagieren muss ich helfen, dass er überhaupt hinaufkommt, der kommt fast nicht vom Weg. So schwer ist es. Bei der zweiten Stufe geht es schon viel leichter. Also fast die Aufwärtssaugung kommt es ihm vor. Also so leicht fühlt er sich. Indem er diese eine Sünde, dieses nicht Sünde eigentlich ein Laster, es ist also eine dauerhafte Eigenschaft, die losgeworden ist. Und die Wärme von diesen Laster, die in uns sind, loswerden, umso leichter werden wir. Diese sieben Laster, die hier beschrieben werden, sind eigentlich die sogenannten sieben Hauptlaster, meistens die sieben Todsünden genannt. In Wahrheit sind es Laster. Sünde ist nämlich ein einmaliges, momentanes Vergehen. Laster ist etwas, was zur dauerhaften Gewohnheit geworden ist. Und das ist viel, viel schwerer loszuwerden. Um das geht es eigentlich. Also diese Dinge, die sehr tief sitzen, die sitzen, wenn man es anthroposophisch aussprechen, nicht mehr im Astralen, sondern im Internet, in unserer Gewohnheit. Und die loszuwerden, das ist sehr schwer. Man weiß schon, wie schwer es ist, Rauchen aufhören, sondern solche Dinge. Oder für einen Trinker aufzuhören zu trinken, das ist sehr, sehr schwer. Also das muss Dante machen, Schritt für Schritt. Also es geht jetzt sieben Ebenen durch, ich will wieder nicht alle einzeln aufzählen. Oben die letzte, die leichteste ist wieder die Wollust bei ihm. Das ist das zarteste Vergehen. Und dann, da gibt es eine große Feierabend, durch die man durchschreiten muss, um hinaufzukommen zum irdischen Paradies. Da wird dieser Garten eben gemeint, wir haben in der Bibel geschrieben. Tatsächlich ist dieser Garten eben nicht die oberste paradiesische Sphäre, sondern etwas schon sehr Erdennahes. Also Dante stellt sich das vor, wirklich so, naja, unmittelbar unter der Mondensphäre. Also ziemlich hoch dieser Berg. Und er muss also durch diese Feuerwand durch, das ist die letzte Leitung. Da werden also alle irdischen Begierden sozusagen verbrannt. Und Dante ist zwar tapfer bis jetzt durchgekommen, aber für diese Feuerwand schreit er zurück. Und er will nicht durch, er hat Angst durchzugehen. Und dreimal muss ihn der Vergil abtreiben, sagen, du wirst nicht äußerlich verbrennen, du musst da durch. Nein, er will nicht, er kann nicht, er tut nicht. Aber es gibt ein Zauberwort. Das Zauberwort zu Beatrice geht es nur durch. Und als er das Wort Beatrice hört, geht er durch. Also Beatrice ist sein eigentlicher Stern, der immer weiterführt. Beatrice ist eigentlich eben dieses höhere geläuterte Selbst, um das es geht. Das Geist selbst, wenn Sie so wollen. Das besteht Beatrice. Und das treibt ihn weiter. Und er kommt dann tatsächlich also ins irdische Paradies. Vergil hat ihn bereits verlassen, weil er darf nicht hinein. Und er verabschiedet sich von ihm, und der Dante kriegt das Paradies so richtig. Weil er sieht schon, wie ein Foto vor sich des Paradies fliegt schon hinein und über, ist ganz fasziniert. Der Vergil macht einen langen Abschluss und mal auf, wo er sich verabschiedet, der Dante wird vor allem zu. Er wird später dann ganz erstaunt sein, dass er nicht mehr da ist. Und als letztes sagt er, wer will eben, also ich darf dich jetzt krönen, du bist jetzt dein eigener Herr. Du selbst entscheidest. Ich kann dir nicht mehr sagen, was du tun sollst, was du nicht tun sollst, wo du gehen sollst. Du selber. Tu es, lass es, wie es dein Beginn ist. Und was Dante sieht zunächst in diesem irdischen Paradies oder um dieses eigentliche irdische Paradies fließt ein Fluss. Er ist noch auf der Außenseite. Er kann nur noch nicht hinübergehen, bevor er sieht drinnen eine weibliche Gestalt. Also zuerst einmal ist es die Lea. Die Lea und ihre Schwester Rache, das sind zwei Figuren, die Dante öfter schildert, die sind aber bei vielen zunächst ein Bild, die Rache ein Bild für die Vita Contemplativa, für das kontemplative Leben. Lea ist das Bild für die Vita Activa, also die tätig in der Welt ist. Und warum ist das wichtig für Dante? Weil er eigentlich diese beiden Kräfte vereinigen will. Also einerseits das kontemplative, das meditative Leben zu verbinden mit der praktischen. Das ist im Grunde, wenn man sich anschaut, die Mysterien darüber unterscheiden, ist das selbe Thema. Weil da geht es auch darum, geistige Erkenntnis zu erwerben, aber zum Zweck der Verwandlung der äußeren Welt. Und wenn das vierte Mysterien darüber dann bis zum vierten geht, kommt es ja gerade auf die Praxis an. Scheitert so alles fürchterlich am Ende des vierten Dramas, das ist vielleicht ganz offen, aber es heißt ganz deutlich, unsere heutige Aufgabe können wir nur erfüllen, wenn wir die irdische Welt, und jetzt sagen wir Dante, nicht nur die irdische, sondern auch die unterirdische, verhandeln. Dann geht der Weg weiter. Und das hat der Dante sehr deutlich gespürt, da ist diese beiden Gestalten für ihn wichtig. Also die Lea, die pflügt der eifrige Blumen im Paradies. Und dann sieht er noch eine zweite Gestalt. Kommen, das ist die Matilda. Die Matilda ist sehr interessant, weil sie entspricht in etwa der Göttin Natura, die schon seit Werner Brunetto Latini geschildert hat, die ganz oft geschildert wurde von den Lehrern der Schule von Chartres. Die Schule von Chartres hat auch übrigens die interessante, das ist eine unterirdische Kanäle, also die Emka-Weisheit, da spielt sehr viel auch drin. Das ist aus diesem Geistbereich heraus. Und da taucht also dieses Bild der göttlichen Natur, weil die mit dem Namen Matilda auch auf. Und die erzählt ihm jetzt natürlich einiges über dieses irdische Paradies und macht ihn auch aufmerksam, dass da jetzt etwas passieren wird. Es kommt nämlich ein gewaltiger, Triumphzug. Ein Wagen, aber bevor der Wagen überhaupt kommt, kommen also alle möglichen Gestalten, Wesen mit Leuchtern, mit sieben Leuchtern, welche mit bunten Farben ein ganzer Zug kommt. Und die 24 Ältesten kommen, bei uns werden die 24 sein, ich habe nur 6 aufgetrieben. Sie müssen ein bisschen multiplizieren.
Ich
habe also ein bisschen rechnen. Das macht er aber nichts. Die kommen und dahinter von einem Greif gezogen, also ein Wesen mit Vogel- und Menschengestalt, der Vogel- und Menschengestalt in sich vereinigt, unten interessanterweise Fleischfarben, oben golden, müssen wir jetzt so deutlich langsam sein, also mehr golden, oben ja schon. Schaut so menschlich ist er aus, ist für Dante im Wahrheit ein Bild für den Christus. Ein Bild für die zwei Naturen des Christus, für die göttliche und die menschliche Natur, die in ihm vereinigt sind. Und er zieht diesen Wagen, diesen Triumphzug, der da kommt, weil das Ganze heißt eigentlich Triumphzug der Kirche bei Dante. Nur mit Kirche meint er nicht weder das Gebäude noch die Institution, sondern das, was geistig dahinter steht. Gemeinschaft Lande ein ganz wichtiges Thema, dort hinzukommen. Dass die Menschen eine Gemeinschaft werden, die sich in und durch den Christus vereinen. Eine neue geistige Gemeinschaft entsteht. Und dieser Wagen, der gezogen wird, sozusagen dieser geistige Gehalt der Kirche, die eigentliche, wirkliche geistige Theologie, nicht die, die hier auf Erden immer verdreht wird und verdreht wird. Weil vieles, wenn man sich anschaut, die Theologie, das als Anmerkung sage ich, das ist eigentlich eine juristische Streiterei darum, welche Partei Recht bekommt und welche mehr Macht bekommt innerhalb der Kirche. Viele theologische Entscheidungen beruhen auf dem. Kann man sich sehr deutlich anschauen. Und genau das wollte Dante nicht haben, sondern er wollte etwas, was das Geistige ausdrückt. Und dafür ist das Ausdruck die Beatrice. Sie ist eigentlich die Verkörperung oder Versehnung dieser wahren Theologie. Die steht auf dem Wagen drauf, aber noch ganz verschleiert. Sie steht in den Farben mit rotem Kleid, grünem Umhang, weißem Schleier. Warum sind die Farben wichtig? Weiß, Rot, Grün. Erstens sind es einmal die Farben, die später die italienische Flagge ganz bewusst bekommen hat. Aber warum? Es sind erstens die Farben der drei christlichen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Also Hoffnung Grün, Liebe Rot. Und der Glaube, das weiß ich, also der weiße Schleier, der drüber ist. Das waren auch die geheimen Denkerfahrungen vorher. Und auch dazu, also das ist wieder so eine Symbolik, die da drinnen steht, die hier vorkommt. Und später der Garibaldi aufgegriffen und dann sind diese Farben in die italienische Flagge hineingekommen, ganz bewusst. So, also Beatrice ist noch ganz verschleiert, Dante ist noch immer jenseits dieses Flusses, dieses Baches, das da ist. Da kann man noch nicht drüber. Das ist nämlich ein ganz besonderer Fluss, das ist der Fluss Lente. Wer diesen Fluss überschreitet, in diesem Fluss badet und dem Wasser des Flusses trinkt, wird nämlich befreit von der Last aller seiner Vergehen, die er auf Erden begangen hat. Er vergisst sie einfach. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt ins Geistige hineinzugehen. Und einer schildert das ja auch. Das ist zum Beispiel der Punkt, wie er lang der Erkenntnis in der höheren Welt, in den Vergessensdrang. Und das wird immer wieder wo geschildert, man kann in die geistige Welt nur hinein, wenn man den Ballast der irdischen Vergehen einmal zurücklässt. Muss ich später wieder damit auseinandersetzen, wenn man zurückkommt, aber ich kann sie nicht mit hinaufnehmen ins Geistige, ich muss sie ablegen. Aber bevor er jetzt da Posten darf von der Lente und baden darf da drinnen, muss er mal auch den Unverkraftbaren wiederkriegen und sich mal die Strafberichte der Beatrice anhören. Weil jetzt wird er mal sehr kräftig, was er alles in seinem Leben falsch gemacht hat und wie er überhaupt alles Geistige verraten hat und auf Abwege geraten ist, also er ist noch nicht so klein mit Hut. Er sagt mir, ja, und versinkt fast im Erdboden. Und als er jetzt ganz tief bereut hat, dann gibt die Beatrice die Anweisung, immer noch verschleiert. Also es steht immer noch verschleiert oben, weil er würde gar nicht ihren Hand mit ertragen können. Zeitpunkt noch. Also, aber jetzt endlich er hat geheult und jetzt gibt die Beatrice von Athena die Anweisung. Also bitte bade ihn, lass ihn trinken von der Lente, er darf jetzt hinein. Das tut er auch. Die Beatrice lässt dann auf ihren Schleier fallen und er sieht sie jetzt, er ist dann eh ganz fasziniert. Der Triumphzug macht einen großen Umzug im Paradies oder irgendwo. Der Dante kriegt das alles in der Häuser mit wieder irgendwo, der Zug geht irgendwo vorbei. Zum Schluss weiß er schon wieder, wo ist die Beatrice jetzt verschwunden. Das ist schon wieder ganz woanders. Also er ist noch sehr verwirrt. Und dann entdeckt er sich, weil man denkt, er sagt, da ist sie eh gut, mit den christlichen Tugenden vereinigt. Gut, dann spricht er mit ihr, währenddessen bleibt der Wagen stehen, der Greif bindet ihn an, an einen Baum und erhebt sich mit dem Rest der ganzen Schar, also mit den Ebenen und weiß Gott was alles, weit hinauf in den Himmel schwebt, also davon. Der Wagen bleibt zurück, aber der Wagen wird dann angegriffen, attackiert von allen möglichen Wesen, die da wohnen, also von einem Drachenwesen. Dann zeigt sich darauf eine Hure und eine Riese, da geht es ganz wild zu. Dante meint damit unter anderem unter der Hure, es könnte die große Hure Babylon aus der Apokalypse sein, er meint aber ganz speziell auch das Papsttum, das zu seiner Zeit. Und der Riese ist für ihn im Grunde der Philipp der Schöne. Das ist nicht wirklich ausgesprochen deutlich, aber das ist das Bild, das dahinter steht. Also, und natürlich wird dieser Wagen einmal völlig zerstört und damit ist sozusagen der Zustand der Kirche zu seiner Zeit charakterisiert. Ja, noch etwas Wichtiges, wir sind jetzt im Wörterungsberg, aber es ist fast ein Network, weil es auch ein Spiel ist, das ist das Paradies, das ist das intensivste und kürzeste. Bevor der Aufstieg dann ins Paradies erfolgt, muss eines noch passieren: der Fluss Lethe hat auch einen Seitenhahn und dort heißt er nicht Lethe, sondern heißt Eulon. Das ist etwas, was nur der Dante beschreibt, das gibt es sonst nicht. Er hat es, ich würde sagen, erfunden, aber er hat es nicht erfunden. Es ist etwas auf eine andere Art, aber nicht unter diesem Namen sehr oft auch bei den Einweihungsgeschichten geschildert wird. Es ist ein zweiter Tag, der daraus genommen werden muss, der das Bewusstsein für das Geistige eröffnet. Also die Lethe löscht die Erinnerung, das Gedächtnis für das Irdische aus. Und darum, was der Eulohe öffnet, das Bewusstsein für das Geistige. Und man muss also aus beiden trinken und dann den Aufstieg über das irdische Paradies hinauf in die eigentliche himmlische Welt zu machen. Nachdem er aus der Eulohe getrunken hat, steigt er heraus, er fühlt sich rein und frisch und bereit zum Aufstieg nach den Sternen. Es endet wieder das Purgatorium mit dem Wort Sternen. Und jetzt ist es ganz wörtlich gemeint, mit der Paradiesesschilderung, mit dem wirklichen Paradieso, mit dem überirdischen Paradieso, geht es jetzt einmal hinauf durch die Planetensphäre. Da werden wir sehr viel darstellen, wir werden diese ganzen Planetensphären als Reigen darstellen, unsere Darsteller, alle möglichen Figuren machen, die nächsten können uns jetzt mittlerweile am Anfang gekämpft, damit wer wo im Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn, 5x, 6 Sterne, alles Mögliche wird sich da bieten, entsprechende Planeten. Also zum Beispiel der 6-Stern ist charakteristisch für die Merkursphäre oder der 5-Stern ist charakteristisch für die Venussphäre, also solche Dinge, aber das entsteht alles aus der Wellenbewegungen heraus. Und das Interessante ist, was schon angesprochen wird bei der ersten Sphäre, das ist die Mondensphäre, also das ist die erste, zu der man kommt. Alle Gestalten, die dort auftauchen, alle Geister, alle Menschengeister, die dort auftauchen, erscheinen wie Spiegelbilder. Das Interessante ist nämlich bei Dante, ihre eigentliche Realität ist gar nicht in den Planetensphären, sondern noch jenseits. Und jenseits des Tierkreises, jenseits des sogenannten Kristallhimmels. Dort sind sie wirklich, in allergrößter Gottesnähe. Und in den Planetensphären sind nur die Spiegelbilder. Und trotzdem erscheinen sie der reale Wesen, aber trotzdem sind sie Spiegelbilder. Am Anfang sind Dante ganz verwirrt und verwirren diese Schema. Er tabelle blickt da hin, wo er diese Bilder kämen und der sieht nichts. Weil so weit hinauf kann er noch nicht sehen. Und eben auch die himmlischen Hierarchien, die ähnliche Wesenheiten, die mit den einzelnen Planetensphären verbunden sind, sind in ihrer wahren Gestalt nach der Dante jenseits. Jenseits des Kristallhimmels. In den Pyreon, das heißt. Dort sind sie ja eigentlich in der Realität. Aber dann bis dorthin hat Dante noch einen sehr weiten Weg durch diese sieben Sphären einmal. Es geht also durch Mondsphäre, Merkursphäre, Venussphäre, dann kommt die große Sonnensphäre, die ist sehr wichtig. Da begegnet er zum Beispiel den Thomas von Aquin. Thomas von Aquin war der große Kirchenlehrer, hat kurz vor Dantes Lebenszeit gelebt, beziehungsweise es überschneidet sich sogar ein bisschen, als ich glaube, 1275 oder 1274 gestorben ist, der Großleutnant, und dann sammeln wir sie gestorben worden, und er wurde vermutlich vergiftet. Dieser Thomas von Aquin, wahrscheinlich der größte Kirchenlehrer oder Theologe, den es gab, und der ja sogar dann 19. Jahrhundert offiziell diesem großen Kirchenlehrer erklärt wurde, der also der Maßstab ist. Seine Theologie ist der Maßstab für alles. Und allerdings hat dieser Thomas von Aquin kurz vor seinem Lebensende gesagt, weil er nämlich eine große Vision hatte. Bis dahin war er nämlich nicht ängstlich, sondern er hat in seinem Denken die Dinge erlebt. Gespürt und daraus geschrieben. Und hat damit also vollendet eigentlich das, was die Verstandesseele ist. Und damit den Verstand, der nicht schaut, erklären kann. Das hat er ausgeschöpft. Und am Ende seines Lebens hat er eine gewaltige Vision und sagt, alles, was ich bisher geschrieben habe, ist auch ein Strom. Ja, jedenfalls dieser Thomas von Aquin erzählt einiges jetzt in der Sonnensphäre. Da geht es weiter in die Mars-Sphäre. Die Mars-Sphäre ist ganz bedeutsam. Dort schaut er den Christus am Kreuz, aber gibt es wieder ein Lichtkreuz, wo er ihm erscheint. Das ist ein ganz also ergreifendes Bild. Von der Mars-Sphäre geht es weiter in die Jupiter-Sphäre. Die Jupiter-Sphäre, darin wirkt am allerstärksten die göttliche Gerechtigkeit. Das begegnet der Dante dem Adler der gerechten Seelen. Also alle gerechten Seelen bilden zusammen eine Gestalt, wie ein Adler ausschaut. Adler, warum? Der Adler ist der Dante immer das Symbol für die Herrschaftsmacht. Eigentlich für die irdische Herrschaft, aber die soll eben aus göttlicher Gerechtigkeit wirken. Oder mit göttlicher Gerechtigkeit wirken. Also mit diesem Adler gerät er also in ein Gespräch. Und dann geht es weiter. Siebte Planetensphäre. Das ist die Saturnsphäre. Das ist jetzt schon der Übergang zu noch etwas höher. In der Saturnsphäre nämlich, dort ist ein Himmelsleiter. Der Planet ist ein Himmelsleiter. So wie es in der Bibel etwa geschildert wird, die Jakobsleiter. Irgendwo in Erinnerung haben. Also da geht es dann eigentlich erst hinaus in die Fixsternsphäre, das was jenseits unseres Planetensystems ist. In die eigentliche geistige Sphäre, wenn man so will. In die höhere geistige Welt geht es dann hinauf. Und unsere Planeten werden sich dann auch formieren. Und bei uns wird das sehr gut, denn für den Regenbogenfarben gestaltet. Himmelsleiter seid ihr einfach aus diesen Engeln besteht, die vorher gekreist sind. Die bilden dann auf einmal die Himmelsleiter und Dante und Beatrice dürfen dort hinauf, steigen auf, sehen dann zurück auf die ganze Planetenwelt. Das ist also für Dante dann ganz interessant, wie die Erde eigentlich nur ein ferner Punkt ist und dann die ganzen Planeten kreisen. Schließlich sogar der Fixsternereienkreis, wie um den Fixsternereien herum der Kristallhimmel ist, der sich nicht bewegt, aber Ganze dann wieder bewegt. Das Primum mobile hat das. Hat man das in Anblick von Aristoteles schon genannt? Aristoteles hat immer gesprochen von unbewegten Bewegen. Das ist eigentlich Gott. Gott ist der, der sich eigentlich selber nicht bewegt, aber er bewegt alles. Das ganze Universum dreht sich. Das ist mehr, wenn man nicht so unbewegt und ganz außen. Das ist alles nur mehr in paradoxen Formeln eigentlich zu fassen. Und in dieser Sphäre ist jetzt Dante, hier wird jetzt auch erst geschildert in der Realität die Engelhierarchie. Denn in den Planetensphären sind sie nur Spiegel. Jetzt, jenseits des Kristallhimmels, sind sie in der Realität. Also jetzt plötzlich verwandeln sich diese ganzen Gestalten in die einzelnen Engelhierarchien. Wir haben auch versucht, das mit typischen Gebärdenhaltungen irgendwo darzustellen. Und es wird erläutert ein bisschen zumindest. Es ist überhaupt also sehr schwer darzustellen, das paradieserweise besteht bei Dante im Grunde aus endlos lange, wenn man kann so theologisch nachhaken. Die sind sehr schwer zu lesen und schwerer zu spielen. Wir haben versucht, den Kern herauszuholen und den Kern vor allem in Bildern umzusetzen. Also eben auch typische Bewegungen zu finden für die einzelnen Engelwesen, also von den höchsten. Sechsflügeligen Cherubim zum Beispiel. Also Seraphim, die vierflügeligen Cherubim und weiß Gott was. Also dann die Drohne und so weiter. Es gibt wieder neun Engelhierarchien. Auch wieder interessant, schon wieder die neuen Zahlen. Naja, wenn das alles Dante erlebt hat, dann steht ihm noch eine große Prüfung bevor. Denn er muss jetzt also mal darauf auf den hohen Zahn gefügt werden, wie es denn mit seinem Glauben wirklich ausschaut. Und er wird jetzt von Petrus, von Jakobus und von Johannes geprüft auf seine Glaubensfestigkeit. Nämlich nach Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei sind die wichtigsten. Und die Liebe ist die größte, sagt Paulus. So wird es auch für Dante sein. Das spürt man also durch die ganze göttliche Komödie, durch immer wieder geht es um die Liebe. Dante besteht diese Prüfungen. Ganz zum Schluss begegnet ihm noch der heilige Bernhard von Clairvaux. Auch wieder interessant, Bernhard von Clairvaux war der, der den Templerorden eigentlich seine Regel gegeben hat, den Kern gelegt. Von ihm ging das aus und Bernhard von Clairvaux ging überhaupt die Kreuzzugsidee ganz stark aus. Der ist sozusagen die letzte Gestalt, dem begegnet. Im Hintergrund sieht man die Himmelskönigin als oberste Stufe, als Steigerung dessen, was die Beatrice darstellt. Das ist eben die größte, göttlichste Seele überhaupt. Also das reinste, göttlichste Seelische, das überhaupt denkbar ist. Also das ist das, der Zielpunkt. Und nachdem dieses Bild ist, gehen die Himmelskönige ab, der Bernhard geht ab, dann bleibt der Leine zurück. Und es wird ein Bild alles teilen, einen Blick in das eigentlich Göttliche, in die Trinität. Das kann man eigentlich nicht mehr darstellen, man kann es nur versuchen, in seinen Worten wiederzugeben, in den Schlussmonolog des Dante. Und es endet damit mit der Liebe. Die Liebe ist es, sie bewegt Sonne, Mond und all die Sterne. Der ganze Kosmos wird durch die Liebe bewegt. Damit endet die Geschichte. So viel, was gerne.